hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des Petspots von den German Football Analysts. Das ist wie immer ich, Christian Narath und Felix Haverkamp. Hi Felix.
Hi, danke, dass du meinen ganzen Namen genannt hast.
Muss man ja auch mal die Form wahren und uns auch selber vorstellen. Und ich denke mir immer, wenn man die amerikanischen Podcasts hört, dann ist ja auch immer am Ende so, ja danke, ich bin so und so, danke fürs Zuhören, bla bla bla. Natürlich auch sehr viel Dank an euch. Aber ich finde, das ist manchmal so ein bisschen shallow, so ein bisschen hohl und deswegen mache ich das nicht so natürlich, denn euch ist ja allen definitiv klar, dass wir froh sind, dass ihr uns zuhört. Das sollte eigentlich klar sein, aber man muss es, glaube ich, doch ab und zu auch mal sagen. Und wir wertschätzen euch sehr als Zuhörer.
Absolut, ja.
So, ja, how do we feel about beating the Kansas City Chiefs?
Oh, yeah.
Yeah. Ja, war ein wirklich sehr aufregendes Spiel. Also, war schon wirklich echt so ein richtiges Playoff-Feeling, hatte ich irgendwie währenddessen das Gefühl. Das war schon, ja, richtig, richtig, richtig heiß, ne?
Ja, auf jeden Fall. Bestes Spiel der Saison, auf jeden Fall. Also nicht nur von Seiten der Patriots, sondern man kann auch sagen, vielleicht sogar das beste Spiel bisher generell in der Saison von allen Spielen, die wir bisher gesehen haben.
Ja, ist natürlich so ein bisschen schwer abzuschätzen, weil wir da ja natürlich so ein bisschen vorurteilsbehaftet sind. Aber also wenn man halt bedenkt, dass im Moment zumindest die beiden Teams wohl die Teams sind, die wohl am ehesten im Championship-Game stehen könnten, sich zumindest mal in den Playoffs treffen werden und dass es eins von den beiden Teams vielleicht der Super Bowl-Vertreter sein wird und so. Und wenn man das alles mit einrechnet, dann glaube ich schon, dass man sagen kann, dass es so das Highlight-Game bis jetzt war. Also ich glaube, da lehnt man sich nicht zu weit mit aus dem Fenster.
Nee, das stimmt. Das war es auf jeden Fall. Und auf jeden Fall schön zu sehen, dass die Patriots eben auch so ein Spiel gewinnen können, nachdem sie ja deutliche Probleme hatten in der Saison gegen Teams, die deutlich weniger Power in der Offense hatten, es nicht geschafft haben zu gewinnen. Und dass sie dann dieses Spiel gewinnen, war doch auch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Obwohl sie ja auch als Favoriten gehandelt wurden, aber wie sie es dann auch gewonnen haben, war schon erstaunlich auf jeden Fall.
Ja, also sie waren vor dem Spiel Favoriten, was das Wetten anging. Ich glaube, 3 Punkte oder so hatten sie als Handicap gehabt. Beziehungsweise eben nicht gehabt. Als Handicap dann gehabt, genau so. Aber ja, das war natürlich wirklich ein Spiel, das war sehr schwer nur abzuschätzen, in welche Richtung es im Vorfeld gehen wird. Schlussendlich ist es doch in die Richtung gegangen, die wir alle dann doch wohl erwartet haben im Vorfeld. Ein High-Scoring-Affair gewesen. Patriots haben quasi Super Bowl-Nummern hingelegt. Wie viele Yards haben sie insgesamt erzielt? 340 Passing und 173 Rushing, ja. Also 513 Yards Total Offense. Kansas City mit 440 Yards dahinter, also beide sehr viele Yards erspielt. Ja, es war komisch. Du kennst mich, ich weiß nicht, ob wir da schon im Podcast schon so drüber gesprochen hatten. Ich mache ja ganz gerne mal den GG Proclaim,
ja,
quasi.
Auch machst du auch gerne mal, wenn das erste Team, wenn der Gegner von den Pats 3-and-out geht und die Patriots dann 7-0 starten, sprich mit ihrem ersten Drive dann Touchdown erzielen, dann bist du häufig so, okay, das Spiel ist gelaufen.
Ja. Aber ich muss sagen, das habe ich in dieser Saison noch nicht so oft gehabt. Das hatte ich, glaube ich, in den ersten 2 Spielen oder, ja doch, in den ersten 2 Spielen, glaube ich. Und danach ist mir dann doch so eine Menge Vertrauen in die Patriots so weggebrochen, so dieses, ja, das läuft einfach so durch und alles ist gut. Das ist nicht mehr so da gewesen. Aber ich hatte es fast wieder gehabt an diesem Sonntag. Und zwar zum Ende der ersten Halbzeit hin, als die Interception von Harmon gefangen wurde. Und quasi damit dann klar war, dass die Patriots mit, ich glaube, 24-9 dann in die Halbzeitpause ging. Ja. Da war ich kurz davor zu sagen, so, okay, die können das Spiel relativ easy gewinnen. Und dann kam halt die zweite Halbzeit und da funktionierte halt nicht mehr das, was vorher in der ersten Hälfte funktioniert hat. Hab das leider nicht geschafft. Ich habe die erste Hälfte geguckt von den All-22-Angles, also Coaches-Film. Und das war sehr interessant zu sehen, was die Pats in der Defense gemacht haben. Ich habe leider noch nicht nochmal die zweite Hälfte mir angucken können, um zu schauen, was Kansas City dann in der Halbzeit adjusted hat, um das zu umgehen oder ob sie es einfach dann besser gemacht haben. Aber war sehr interessant.
Ja, was das angeht, also ich habe auch nicht alles gesehen im Coaches Film, aber was die Kansas City Chiefs, ich glaube, sie haben gar nicht so viel wirklich adjusted. Sie haben einfach nur das besser ausgeführt. Also sie hatten ja auch in der ersten Halbzeit deutliche Chancen, zu die Spielzüge am Laufen zu halten. Und Mahomes hat einfach so ein bisschen, vielleicht war er ein bisschen nervös oder so, auf jeden Fall hat er ein paar Bälle zu früh losgelassen, ein paar Bälle nicht wirklich gut geworfen, sodass die Patriots ein paar Mal auch so ein bisschen Glück hatten, weil sie sehr, sehr viel versucht haben, ihn unter Druck zu setzen, ihn quasi nicht zur Ruhe kommen zu lassen, und da hat er dann ein paar Mal einfach besser reagiert in der zweiten Halbzeit, was dann dazu geführt hat, dass sie mehr Punkte noch erzielt haben.
Ja, das war wirklich in der ersten Halbzeit so, also da hat wirklich mal Holmes ich würde schon fast sagen, schlecht gespielt. Eigentlich einige, also ein Touchdown zu Kelce überworfen, Touchdown zu Hill überworfen, ich glaube sogar zwei zu Hill überworfen, wo sie dann sich dann auf dem Field Goal setteln mussten. Und man hat gemerkt, dass da hatte man das Gefühl, so typisch Rookie Quarterback bei Belichick in Foxborough, dem wird jetzt, ist so eine große Bühne quasi, da braucht noch ein Jahr. Aber in der zweiten Hälfte hat es dann besser geklappt, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, wenn die Patriots eben diesen Blitz, also Zero Blitz gespielt haben, keinen Safety Man in der Mitte hatten, da hat Mahomes dann auf jeden Fall in der zweiten Hälfte deutlich besser reagiert drauf und deutlich früher dann auch den freien Mitspieler gefunden, was er eben in der ersten Hälfte nicht so wirklich geschafft hat. Und es ist ja auch, man muss ja auch sagen, bei all der Euphorie und Furore um die Kansas City Chiefs, um Patrick Mahomes und vor allen Dingen auch um Tyreek Hill, ich finde, es ist verdammt schwierig auch, wenn ich mir das auch dann im Coaches-Film angucke, diese, womit sie ja sehr viel Erfolg haben, sind diese tiefen Crossing Routes von Tyreek Hill, der quasi einfach von der rechten Seite einfach quer übers Feld läuft und durch seinen Speed einfach und die Länge des Feldes natürlich den Verteidiger abschütteln kann. Und da muss Mahomes den Ball dann aber auch jedes Mal wirklich perfekt in den Lauf von Tyreek Hill werfen. Und so selbstverständlich ist das auch nicht. Auch wenn Tyreek Hill dann wirklich schafft, eben die Separation zwischen sich und den Verteidiger zu bringen, aber den Ball an den Mann zu bringen, und das hat Mahomes eben in der ersten Halbzeit vielleicht auch aufgrund von Nervosität nicht geschafft, aber das ist auch nicht ohne. Also das ist gar nicht so leicht, und da muss man ja wirklich sagen, dass Mahomes das bisher in der Saison zumindest sehr, sehr gut gemacht hat.
Ja, ich bin, ich muss sagen, also vor dem Spiel war ich, ja, ich weiß nicht, ich war so ein bisschen von dem Hype genervt. Also ich fand, Mahomes hat eine super Saison bisher gespielt, und das ist durchaus auch beeindruckend, was er jetzt als Second-Year-Quarterback abliefert. Aber er wird halt teilweise schon als Hall of Famer so gehandelt, habe ich irgendwie das Gefühl. Und das finde ich halt extremst verfrüht. Denn gerade bei Rookies ist halt immer die Frage nicht der Standpunkt, auf dem sie jetzt sind, sondern der Standpunkt, auf den sie kommen können. Denn der Standpunkt, auf dem er jetzt ist, wenn er den nur halten könnte, dann glaube ich nicht, dass er ein sonderlich erfolgreicher Quarterback wird. Da muss halt auch noch eine gehörige Portion Wachstum hinzu. Und das kann sich halt nur über die Zeit zeigen, ob er das wirklich schaffen kann. Ne?
Meinst du also nicht, er ist die Reinkarnation von Brett Favre und Aaron Rodgers zugleich?
Ja, möglicherweise, aber man kann es halt jetzt noch nicht sagen. Also man hat schon, man merkt schon, er hat schon echt sowas, oder hat schon wie, so eine ordentliche Ganzlinger-Mentalität. Ne?
Wie die coolen Kids heute sagen, der nächste heiße Scheiß.
Ja,
auf der Quarterback-Position.
Ja, also ich meine, das Spielstil von ihm ist halt einfach relativ spektakulär. Ne? Er ist ja gar nicht so schnell.
Seine
selber,
Stimme ist spektakulär.
Seine Stimme ist spektakulär.
Hast du noch nie ein ganzes Interview von Patrick Mahomes gehört?
Nee, ich habe es zumindest jetzt gerade nicht vor Ohren.
Da hat Andy Reid doch vor ein paar Wochen auch mal Späße gemacht, dass es sich anhört wie Kermit der Frosch.
Okay.
Also er hört sich wirklich an wie Kermit der Frosch. Also es ist wirklich sehr faszinierend. Und man hört es manchmal auch, wenn er dann im Spiel, hat man es ein, zwei Mal auch mitbekommen, wenn er dann nochmal einen Read hat und dann nochmal das Spiel nochmal ändert, den Spielzug abändert und dann nochmal was rausschreien muss. Vor allen Dingen, wenn die Fans lauter werden, und dann hört sich schon sehr, sehr lustig an, muss ich sagen. Ich will mich nicht über die Stimme lustig machen, das ist ja Quatsch, weil da kann natürlich niemand was dafür, aber es hört sich schon sehr funny an.
Ja, okay, werde ich mal drauf achten, werde ich mir mal anhören, mal gucken, wie es sich so anhört. Ja. Aber ja, Zur Struktur. Natürlich werden wir viel über das Spiel reden, auch noch weiter tiefergehend von Kansas City gegen oder bei den Patriots, je nachdem, wie man das aufdröselt. Dann haben wir noch so ein bisschen allgemeine News. Es ist mal wieder so ein Buch oder ein, tja, weiß auch nicht, irgendein Media-Outlet auf den Patriots-Zug aufgesprungen und will damit sich einen Namen machen oder Zeitungen verkaufen oder Abonnements verkaufen, je nachdem, wie auch immer.
Ich weiß nicht, Christian, ob irgendjemand noch Zeitungen verkaufen will heute.
Ja, auch der Boston Globe, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber Print ist natürlich ein sehr schwieriges Thema im Moment. Ne? Da sind wir natürlich so richtig Avantgarde mit
uns. Ja, wir haben das früher erkannt, dass das Printmedium out ist. Sonst hätten wir eine Zeitung rausgebracht für alle, die.
Definitiv, wir sind halt einfach Early Adopter und Digital Natives und
absolut.
Leben am Puls der Zeit, um so einen Ausdruck zu benutzen, den auch meine Mutter benutzen würde.
Außerdem, Strom verschwenden ist viel besser als Papier verschwenden.
Ja, vor allen Dingen, wenn der Strom mit Kohleenergie gewonnen wird, das ist immer besonders gut.
Sowieso.
Ja. Da muss man die Bäume im Hambacher Forst nicht für Papier fällen, sondern für Kohle. Okay, wir driften ab. Genau, also so ein bisschen Allgemeines. Womit sollen wir anfangen? Wollen wir vielleicht die allgemeinen Themen erstmal abarbeiten, dann haben wir das hinter uns.
Good, bad, injured, hatte ich gedacht, fangen wir immer an.
Ja, okay, dann fangen wir
an. Ist das ein allgemeines Thema jetzt? Nee, eigentlich nicht, ne?
Nö, das ist ein spielspezifisches.
Okay, Spiel. Ja, wir müssen ja auch über das Spiel sprechen.
Ich habe mir eben gedacht, wenn man jetzt sagen würde, was ist gut, was ist schlecht, was ist verletzt, dann würde man sagen, Offense gut, Defense schlecht, Special Teams in der Mitte. Das wäre relativ langweilig. Deswegen hatte ich gedacht, fangen wir doch mal damit an. Nenn mir eine gute Person in der Defense.
Eine gute Person in der Defense, soll ich denn nennen?
Und eine schlechte Person in der Offense. Also nicht schlechte Person, sondern schlecht gespielt habende Person.
Ah, okay. Eine gute Person in der Defense war für mich auf jeden Fall mal wieder der gute J-Mac, wie du ihn nennst, Jason McCourty, der zwar einige Pässe auch zugelassen hat, der aber auch sehr, sehr viel Tyreek Hill gesehen hat und eben auch häufiger einfach den Schritt zu langsam war. Das kann ich ihm aber nicht wirklich ankreiden. Bei diesen langen Crossing Routes muss er eben über das ganze Spiel für Tyreek Hill verfolgen und es kann kein Verteidiger in der Liga, außer vielleicht Jalen Ramsey, der es letztes Wochenende so ein bisschen geschafft hatte. Aber ansonsten fand ich, McCourty hat einen guten Job gemacht und es kristallisiert sich mehr und mehr raus, jetzt auch wo Eric Rowe zurückgekommen ist in diesem Spiel, dass Jason McCourty auf jeden Fall für mich der beste zweite Corner ist, den sie haben. Und der auf jeden Fall gutes Tackling hat und einfach ein gutes Spiel gemacht hat. Einen Pass auch defended, ansonsten nicht so schlecht aufgefallen ist, was ein gutes Zeichen ist auf jeden Fall, wenn man gegen Kansas City spielt, vor allen Dingen gegen Offense, die 40 Punkte aufs Spiel bringt. Deswegen gefällt er mir mehr und mehr und ich glaube, je länger die Saison andauern wird, desto besser wird Jason McCourty auch sein.
Ja, das kann man vermuten. Das ist tatsächlich so eine Sache, auf die ich stark hoffe, dass das Defensive Backfield noch wachsen kann im Laufe der Saison. Zwar sicherlich nicht zu zu einem Daryl Revis oder Mile High, ne? No Fly Zone oder sowas. Das in die Richtung, ja genau, also in diese Richtung wird es wahrscheinlich nicht gehen, sondern es kommt zu so einem Blockbuster-Trade und die Patriots traden noch für Patrick Peterson. Aber das ist relativ unwahrscheinlich, auch wenn es natürlich, ich würde es auch nicht gut finden. Das wäre zu teuer insgesamt. Würde ich unterschreiben. Ich würde mich tatsächlich sogar für Hightower entscheiden als guten Spieler in der Defense, auch wenn er nicht immer gut ausgesehen hat. Aber ich finde, er hat zwei entscheidende Spielzüge gemacht. Also zum einen hatte er den Pressure verursacht, der dann zu der Interception von, war das wieder Harmon in der Endzone? Ja, ne?
Ja, nachdem der Ball so ein bisschen rumgetippt wurde.
Genau.
Wer hat den eigentlich verteidigt, den Ball? War das nicht auch J-Mac?
Es kann
oder war
sein.
Es Gilmore?
Nee, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gesehen, aber es ist könnte gut McCourty gewesen sein, beziehungsweise J-Mac. Das war wirklich ein speziell, also da hat man, das war so ein bisschen der Hightower von alt quasi. Also es war echt, hat er das gemacht, was er irgendwie die ganze erste Hälfte gemacht hat, glaube ich, erst Kelce so ein bisschen gebumpt und so ein bisschen geblockt.
Ja, das hat er gut gemacht,
Das hat er auch, das haben die Patriots in der ersten Hälfte relativ konstant gemacht. Also fast immer, sobald halt Kelce irgendwie so ein bisschen näher an der Formation war, also an einem an der Line of Scrimmage war, ne, also relativ im Slot und dann nah an der Line of Scrimmage, dann wurde er eigentlich immer gebumpt, teilweise richtig sogar geblockt, und das hat ihn wirklich oft aus der Route rausgeworfen.
Gejammt.
Und dann gejammt, genau. Und dann ist Hightower komplett von der rechten auf die linke Seite von der Defense-Betrachtung gelaufen und hat dann quasi den Pressure auf Mahomes produziert, der dann schlussendlich auch zu der Interception geführt hat. Dementsprechend ganz länger, das trifft es eigentlich echt ganz gut bei Mahomes, weil der wirft ziemlich furchtlos. Und ich könnte mir vorstellen, dass das halt auf Dauer noch ein großes Problem werden könnte bei ihm. Mhm. Aber wir werden sehen. Und wir sind jetzt auch kein Kansas City Podcast hier. Aber das fand ich gut. Er hat gut Pressure ausgeübt auf Kelce, auch an mehreren Snaps während des Spiels, während des der ersten Hälfte zumindest. Und dementsprechend, das ist so, das geht nach oben. Und da bin ich sehr zufrieden mit und hoffe, dass das Hightower da so ein bisschen, naja, ja, mehr seinen Abdruck auf das Spiel abgeben kann. Auch im Pass Rush hat er mir teilweise ganz gut gefallen.
Ja, es war mit Sicherheit das mit Abstand beste Spiel von Hightower in den letzten zwei Jahren oder beziehungsweise seit dem Super Bowl. Und seitdem hat er eigentlich auch kaum gespielt. Also, muss man wirklich sagen, seit Atlanta Super Bowl war das von Hightower die beste Leistung, die wir bisher gesehen haben von ihm, von dem man ja auch viel erwarten darf.
Er darf halt einfach nicht in Coverage gehen, ne? Das war halt zum Beispiel einer dieser überworfenen Bälle in der, ich weiß noch, im ersten Quarter, da hatte er dann, ich glaube, Hand gecovert, ne? Und die Hand war irgendwie, weiß nicht, in der 30-Yard-Linie hat Kelce gesnappt. Und Hand war an der 10-Yard-Linie und Hightower irgendwie an der 17-Yard-Linie oder so. Und
ja, man hat es ja auch bei seiner Interception gesehen, die er sehr, sehr clever gespielt hat, muss man sagen. Ja. Das hat er sehr gut gemacht, wie er das gelesen hat. Aber danach habe ich gedacht, okay, rennt er jetzt oder humpelt er? Also das sah so ein bisschen unrund aus, wie er dann gelaufen ist. Und dann habe ich auch gedacht, so diszipliniert, wie die Teams von Bill Belichick eigentlich sind, hätte ich eigentlich erwartet, dass Bill Belichick gerade seinen Defensive-Spielern eingebläut hätte, niemals über jemanden drüber zu springen oder zu hurdeln. Also ich hatte wirklich gedacht, okay, nachdem er dann über den ein dann in dem Moment dann Verteidiger, vormals Offensive Player, drüber gesprungen ist, okay, jetzt kommt er mit einer Verletzung raus. Also sieht man häufig genug, wenn dann irgendein Defense-Spieler denkt, er könnte auch über jemanden drüber springen, sich dann auf einmal das Kreuzband reißt oder was auch immer. Habe ich kurz den Atem angehalten, weil ich dachte, das war's für Hightower. Würde ich ihm nicht empfehlen, das weiterhin zu tun. Also das sah zwar spektakulär aus, aber würde ich an Bill Belichicks Stelle gerade den in der Defense verbieten, den Spielern?
Ja, ich denke mal, das sind so Dinge, ich glaube, da hat Hightower einen Freifahrtschein. Denn als Green Dot Träger oder vielleicht ehemaliger Green Dot Träger, ich weiß gar nicht, wie das in diesem Spiel war, ne? Denn Van Noy hat ja auch ganz gerne mal den Green Dot gehabt in den letzten Spielen. Wie das da. Stimmt, das wäre mal interessant zu recherchieren.
Nee, Hightower hatte es, glaube ich.
Hatte Hightower, weil das muss ja vor dem Spiel entschieden werden, ne? Ja. Dass er nicht, dürfen ja nicht zwei Leute gleichzeitig mit dem Green Dot aufs Feld gehen, das sei denn, man spielt in Baltimore.
Den Ravens. Die Patriots unterbrechen nur die Leitung ab und zu.
Ja, aber auch auf beiden Seiten.
Ja. Nee, das war auf jeden Fall insgesamt von Hightower stark, nur wie gesagt, seinen Speed hat er immer noch nicht zurück. Und das ist natürlich ein bisschen schade, deswegen
er natürlich. Ja, die kriegt er auch nicht zurück, glaube ich. Also in Coverage darf er einfach nicht reingehen. Also, beziehungsweise man muss irgendwie versuchen, das zu verhindern, dass er da reingezogen wird, denn das ist gefährlich.
Ja.
Nee, das ist so ein bisschen die Sache. Dementsprechend zwei gute Seiten auf der Defense. Generell würde ich vielleicht noch hinzufügen, die Defense war insofern ganz gut, dass die Red Zone Defense einfach zumindest in der ersten Halbzeit sehr überragend war. Ne?
Absolut.
Und das ist halt ein Spiel, worum es halt nur darauf anging. Ne? Also mein Spruch, 7 Punkte sind mehr als 3, könnten kaum wichtiger gewesen sein als in diesem Spiel.
Außerdem ist das nicht dein Spruch, Christian.
Wohl.
Das ist ein ganz klassischer Spruch, den hat Bill Belichick bestimmt schon 300 Mal gesagt. 7 Punkte sind mehr als 3. Achso, okay, alles klar.
Wir hatten 1995 zu meinem 10. Geburtstag hatten wir
beim Army-Navy-Game habt ihr euch getroffen, ne?
Ja, da wurde er gerade in Cleveland gefeuert und hat mich gefragt, was er jetzt machen sollte. Und ich habe gesagt, so ja,
relax erstmal ein bisschen. Saban und
genau. häng dich an die Füße von Parcells und dann gucken wir weiter, wie es weiterläuft.
Okay,
nein, aber ja, das ist, ich meine, das ist auch der ganze Trend. Das habt ihr wahrscheinlich auch schon an vielen verschiedenen Stellen gehört. Wir haben da gestern im NFL Tuesday auch drüber gesprochen. Es gibt immer mehr Punkte und im Prinzip die Mitte des Feldes wird zunehmend unwichtiger damit auch, denn die 50 Yards zwischen der 25-Yard-Linie, zwischen den beiden 25-Yard-Linien quasi, wenn die so leicht zu überbrücken sind, ne, dann geht's halt am Ende nur darum, dass du in den, wenn das Feld kurz wirst, dass du da gut verteidigen kannst. Und das ist so eine Sache, die Patriots traditionell wirklich recht gut haben. Denn auch immer, wenn sie von ihren Scoring-Defenses immer relativ weit oben waren, haben sie trotzdem meistens immer relativ viele Yards zugelassen, aber halt nicht viele Punkte, ne? Und ja, wenn du halt selber eine starke Offense hast, dann kann das funktionieren. Ich sehe halt nur so ein bisschen Schwierigkeiten, wenn du dann zum Beispiel im Super Bowl gegen die Rams laufen würdest, die dann mit Talib zurück und wie heißt noch der Corner von Casey? Peters, genau, Marcus Peters. Die dann auch wirklich eine starke Defense stellen können und dann natürlich noch Donald und Sue in der Mitte, da könnte es halt schwierig werden, selber so viel zu scoren und dann, ja,
ja
dann
wobei
ist es halt
die haben
so
jetzt auch sehr, sehr viel zugelassen in den letzten Wochen. Ne? Also man merkt es jetzt überall. Also es gibt eigentlich keine wirklich so dominante Defense momentan, die. Deswegen ist es wirklich so, das Team, das wirklich konstant 30, 35 Punkte und mehr auf jeden Sonntag und dann auch in den Playoffs und im Super Bowl reinbringen kann, hat eine sehr, sehr gute Chance, ein Spiel zu gewinnen.
Ja, das stimmt. Und da sehe ich die Patriots definitiv im Moment. Also zum einen jetzt Jules, der jetzt als Manbeater, als so wichtig gesehenen Manbeater endlich wieder am Start ist, der aus dem Slot wirklich Separation generieren kann und für diese kurzen Raumgewinne am Start ist und vielleicht dann auch ein bisschen mehr mit Yards after Catch wieder ein bisschen an Start kommen kann im Laufe der Zeit. Das ist sehr wertvoll, ne?
Absolut. Ich habe noch eine Sache, die mich sehr, sehr gefreut hat. Gostkowski mit allen Field Goals, die er geschossen hat, alle verwandelt und auch von 50 Yards, von 48 Yards, 39, alle sicher verwandelt und natürlich auch das entscheidende Field Goal. Hat mich sehr gefreut, dass er offensichtlich keine allzu großen Probleme momentan hat. Also, dass man nicht mehr so unsicher sein muss, wenn er eben das Field Goal schießt.
Ja, das stimmt. Also das, was ich im letzten Jahr noch so ein bisschen hatte, diese Sorge, dass seine Yips zurückkommen, die hat man jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ne? Gostkowski ist einfach wieder Klatsch im Moment. Da denkt man gar nicht drüber nach, dass er verschießen könnte, wenn er antritt. Es sei denn, es ist jetzt irgendwie ein 58-Yard-Field-Goal oder so. Ja. Aber dann können wir doch mal von da direkt dann weiter Richtung Special-Team gehen. Denn ja, trotz der gemachten Field-Goals würde ich sagen, war das Special-Team nicht so sonderlich gut, ne?
Nee, die Kickoff-Coverage war nicht gut. Also da hat auch, wer war es? Der gute alte Bring It On. Wie heißt er denn nochmal?
Debbie Turner.
Nee, von den Patriots jetzt. Unser Captain.
Ach, Slater.
Ja, genau. Matthew Slater.
Captain, mein Captain.
Matthew Slater, den voll verpasst. Eigentlich das, was seine Spezialität ist und wofür er ja jedes Jahr in den Pro Bowl gewählt wird, hat er absolut verfehlt, das Tackle. Und der Rest auch. Also Ebner etc. haben das nicht so gut, sonderlich gut gemacht, muss man sagen. Ja,
ich hatte eben noch den Conference Call gehört von Bill Belichick und da wurde auch von zwei Reportern auf dieses Thema angesprochen. Der erste hat irgendwie so gefragt in die Richtung, passt das noch nicht so mit den Regeln, dass man sich daran so eingestellt hat, weswegen dann die Kickoff-Coverage so schlecht ist, oder ist es irgendwie das Personal? Und Bill Belichick hat dann so darauf geantwortet, ja, meinen Sie jetzt Coverage oder Return? Und dann so, müssen wir besser werden. Und dann hat noch jemand danach gefragt und wieder so eine absolut nullige Antwort. Also Bill Belichick war nicht bereit, da irgendwie auch nur ansatzweise Informationen zu geben. Kickoff-Coverage ist ein großes Problem in diesem Jahr. Erstaunlich, wenn man bedenkt, wie gut die Patriots im letzten Jahr das Ganze gemacht haben. Da waren sie irgendwie in Top 5 und in diesem Jahr fehlen mir so ein bisschen die Zahlen. Aber es ist keine Stärke mehr. Und ich frage mich auch, warum dann Gostkowski nicht gebeten wird, in so wichtigen Spielen einfach den Ball durchzudreschen.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Also diese Pooch-Kicks oder wie man sie auch nennt. Ich weiß nicht.
Ja, der war auch gewollt, glaube ich.
Ja, die sind halt immer gewollt. Und das frage ich mich halt, warum? Also warum probieren die Patriots das immer wieder? Also egal in welchem Spiel, wenn es wirklich auch um was geht. Also wenn man das irgendwie macht, keine Ahnung, in dem Spiel Wenn man irgendwie gegen die Bills mit 5...
Wenn man mit 14 zu 0 gegen Philadelphia, gegen die Philadelphia Eagles führt.
Nein, das war ja damals
Flashback
schon...
Flashback zu 2015 oder 2016? Ja,
15. Nee, aber wenn man in einem Spiel, in dem es wirklich wichtig ist, jede Yard, jede Possession wichtig ist, ich weiß nicht warum, also wollen die das trainieren oder was soll das? Also ich meine damit...
Das könnte ich mir vorstellen.
Vor allen Dingen, du erwischst doch auch, muss man doch ganz ehrlich sagen, du erwischst doch kaum noch ein Team off guard. Also du kannst kaum noch ein Team mit so einem Kick überraschen. Also ein Onside-Kicken überraschender. Okay, das ist überraschend, aber es ist halt sehr riskant. Aber diese Pouch-Kick oder whatever-Kicks, die einfach nur an die 20-Yard-Linie fliegen im hohen Bogen, wo dann halt irgendein Linebacker oder Fullback oder whatever den Ball dann fängt. Also so gut sind die Leute auch, dass sie den Ball fangen und ich verstehe es nicht.
Ja, da ging es eher darum, um halt Tremont Smith ein bisschen einzuschränken, ne? Weil er einfach so ein guter Returnman ist.
Ja, dann kicken wir übers Feld. Also.
Ja, vielleicht kann, also das ist ja diese, ich glaube nicht, dass du Gostkowski sagen kann, kick den Ball und er schafft es 95 Mal bei 100 Versuchen. Also ich glaube, der schafft das bei 70% der Versuche, schafft er das.
Was, den
Power dafür
in
hat
die
er,
Endzone
aber die
zu schießen?
Ja, oder so weit zu schießen, dass er nicht returned wird quasi. Also so, ne, so zur Hälfte der Endzone quasi, dann wird er ja in der Regel nicht mal returned.
Ich glaube, das kann der.
Ich glaube nicht, dass das immer kann. Also, weil ich glaube, du musst den Ball halt ziemlich gut für treffen. Und das kannst du halt nicht immer hinkriegen, glaube ich, weißt du? Hm. Aber ja, es könnte natürlich auch eine gewisse Art des Trainings sein, dass man sagt, okay, im Dezember, im Januar, wenn es in die Playoffs reingeht, dann sind die Wetterbedingungen anders, hat man Gegenwind und es ist furchtbar kalt und dementsprechend ist nicht mehr so viel Druck in den Bällen drin. Ne? Dementsprechend wird es schwieriger, ihn zu schießen. Könnte mir vorstellen, dass das auch so eine gewisse, ja, so ein gewisses erweitertes Training ist. Aber dann stellt
ja,
sich natürlich
bitte.
Die Frage, warum macht man das in so einem Spiel? Da ja, muss ich dir doch recht geben. Es ist ein Rätsel, also ich kann es nicht beantworten.
Ja. Oder vielleicht mal wieder so ein Drop-Off-Kick von Nate Ebner?
Ja, gerne. Das war der Pooch-Kick, glaube ich. Nee. Drop-Kick, ja.
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 Ja, sonst, was wolltest du noch gut aus der Offense und oder?
Einen schlechten Spieler aus der Offense.
Ah ja, einen schlechten Spieler aus der Offense. Es ist schwierig, die Offense mit 43 Punkten da jetzt jemanden zu finden, wo man sagen kann, okay, der war schlecht. Wenn ich mich festlegen muss, dann müsste ich sagen, Marcus Cannon. Mhm. Der das Spiel zwar auch verlassen musste mit einer Gehirnerschütterung, aber auch vorher hat er mich nicht sonderlich überzeugt. Also er ist ein sehr wackeliger Kandidat, nicht nur wegen seiner Verletzung, sondern auch wegen seines Spiels momentan. Hätte ich nicht gedacht vor der Saison, dass er doch auch deutliche Probleme hat. Ich weiß nicht, ob er nicht 100% fit ist. Auf jeden Fall ist er nicht der Anker, den man sich erhofft hat. Also er war ja eigentlich von der Tackle-Position vor der Saison eigentlich die sicherste Bank von allen. Und momentan ist es absolut Brown auf der linken Seite.
Ja, wobei Brown hat halt auch oft Hilfe bekommen von Gronkh, ne? Also oft war Gronkh dann auch nah an die Formation geslidet und hat dann auch noch einen Bump gegeben an den korrespondierenden Passwasher. Aber allerdings hat Gronkh das auch auf der anderen Seite getan. Also wahrscheinlich auch ein Grund, warum Gronkh in der ersten Hälfte so wenig Production hatte. Man hat ihn auch häufig dann wirklich so in der Flat quasi stehen sehen und so als Safety-Net so 2 Jahre tief oder so und auf Frage gewartet, nachdem er halt vorher erstmal ein bisschen, geschubst hat. ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ansonsten, ja, mir fällt es ehrlich gesagt auch nicht so leicht. Wenn wir auch in die Line gehen, vielleicht Andrews, der mit zweimal negativ aufgefallen ist, was jetzt auch nicht so richtig viel ist. Einmal bei dem, ich glaube, das war noch ein Incomplete, ist es dann geworden, ne? Bei dem Screen Pass zu Gordon. Mhm. Ja, es waren 3-4 Yards oder so. Da hätte Andrews quasi den Guard, Defensive Tackle übernehmen müssen, weil Mason gepullt ist, um das halt quasi als Pass-Play gelten zu lassen oder so. Oder vielleicht hätte er sogar, nee, für Screenblocken hätte er niemals rechtzeitig drangekommen. Da ist er gewesen und dann bei dem kuriosen Play von Brady, wo er irgendwie wieder mal ewig lang rumgestanden hat und nicht wusste, was er machen sollte nach dem, wie hieß der Rookie nochmal von Kansas City? Brandon Speaks, ne? Ja. Da wusste er nicht so genau, was er machen sollte, ne? Stand dann da so, soll ich jetzt blocken? Ja, soll ich das Feld runterlaufen und für Birdie blocken? Nee, aber was ist, wenn er dann wirft? Dann bin ich downfield und wegen mir geht der Touchdown zurück und so. Aber gut, das kann man ihm vielleicht auch nicht so ganz vorwerfen. Das war auch eine schwierige Situation. Nee, da muss ich so ein bisschen, da muss ich einen Cop-out machen. Da weiß ich gar nicht so genau, was ich sagen sollte. Schlecht in der Offense. Gordon vielleicht, dass er immer noch nicht so richtig auf einem Level ist mit Brady. Gab mindestens 3 Pässe, wo dann Brady wohl so eine Comeback-Route und eine Curl oder so erwartet hatte und Gordon weitergelaufen ist und so geguckt hat, wo kommt denn der Ball? Und irgendwie kam er nicht so. Aber für schlecht reicht es irgendwie auch noch nicht, ne?
Nee, das Slant,
die er gefangen hat, da hat man wirklich gesehen, wie athletisch er ist. Und ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal einen Patriots Receiver gesehen habe, der so einen Ball gefangen hat.
Welchen?
Also so wirklich so richtig. Das war direkt der erste Spielzug, glaube ich.
Ach so, ja, die Slant-Route direkt auf.
Ja, ja. Wo wirklich der Ball, wo er den so wirklich so fängt und direkt reinholt. Ne?
Ja, der hat.
Und direkt weiterläuft. Das ist sehr athletisch. Das gefällt mir richtig gut.
Ja, der ist unglaublich athletisch und die fängt einfach die Bälle extrem stark. Hat sehr, sehr starke Hände. Also, von daher, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt überlege, dass die Pass Interference gegen Gordon in der Endzone, wenn er den gefangen hätte, dann.
Hätte er ja fast, ne?
Ja, dann ja hätte, würden wir, würde er bei dir wahrscheinlich niemals als schlecht irgendwie auftauchen, weil. Dann wäre er knapp bei 100 Yards gelandet mit einem Touchdown, ja?
Doch, das habe ich schon mit eingerechnet. Also das ist auch wirklich auf einem verdammt hohen Niveau und das ist jetzt, weil ich wirklich jemanden suche und nicht, weil ich das davon überzeugt bin.
Ja, okay.
Also das fällt mir halt schon auf, dass halt immer noch viel Miscommunication da ist. Ich finde es aber unheimlich interessant, wie viel Tom Brady und wahrscheinlich auch das Coaching-Staff da rein investieren, um Gordon up to speed bringen.
Ja, weil man einfach sieht, dass er ein Talent ist, was sie so seit ewigen Zeiten nicht mehr hatten. Und das wollen sie jetzt nicht so wie Michael Floyd oder Chad Ochocinco einfach hinwerfen. Und man hört eben auch, dass er viel mehr selber auch reingeht im Sinne von lernt, versucht, alles aufzunehmen und immer da ist und bereit ist etc. Und ich glaube, das ist ja auch das, was die Patriots halt so lieben an Spielern. Spieler, die sich auch hinten anstellen und sagen, okay, meine Stats sind mir nicht wichtig, ich möchte alles lernen, ich möchte wissen, wie es geht, ich möchte dabei sein, ich möchte mit dem Team gewinnen. Und ich glaube, das sehen sie bei ihm und deswegen sind sie einfach noch mehr erstaunt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es der Color Commentator Chris Collinsworth war, der dann auch während des Spiels dann...
Scott Solak?
Nein, ich kann mir den nicht anhören. Der dann gesagt hat, dass Brady in dem Pre-Interview, also vor dem Spiel haben ja, oder einen Tag vor dem Spiel haben quasi immer die Sender, die das Spiel übertragen, dann die Möglichkeit, genau, mit Coaches und ein paar ausgewählten Spielern Interviews zu führen. Und da hat wohl Brady auch gesagt, dass er ein unglaublich hohes Trust-Level hat mit Gordon und er meinte, er hat bis jetzt noch nie gesehen, dass Gordon einen Pass gefallen lassen hat im Training oder sonst irgendwie und das sieht auch so aus. Also wenn er den Ball in seine Hände bekommt, dann fängt er ihn.
Ja, ich bin mittlerweile auch ziemlich weit in meiner Hype-Phase drin, wo ich doch am Anfang so viel gehofft habe, gehe ich immer mehr davon aus, dass das Gordon noch eine richtig große Nummer wird in diesem Jahr. Und im nächsten Jahr ist er ja auch für absolut cheap zu haben. Ne? Also im nächsten Jahr kostet er, glaube ich, weiß nicht, 1,5 Millionen oder so. Und das ist ja also geschenkt. Und man sieht halt einfach, die Kurve geht nach oben. Ne? Ich glaube, in den ersten beiden Spielen hat er 18 Snaps gespielt. Jetzt und in diesem Spiel hat er, weiß nicht, 48 oder so. Unheimlich viel. Also da kann man wirklich sich auf mehr freuen, aber es ist halt noch nicht perfekt, ne? Also das ist halt sehr ungewohnt, dass du so Abspracheprobleme hast zwischen Brady und einem Receiver von sich selbst, ne?
Ja, das stimmt.
Dorsett wäre vielleicht noch zu nennen. Ich glaube, der hätte einfach nur 3 Snaps oder so gespielt, ne?
Ich habe Dorsett gar nicht auf dem Spiel gesehen. Das wollte ich dich auch noch fragen, ob du Dorsett gesehen hast.
Ja, ich habe mir jetzt in dem All-22 habe ich ein paar Mal gesehen, aber auch echt nicht häufig.
Interessant. Meinst du, es war eine Gameplan-Decision, dass man gesagt hat, okay, wir sehen das Matchup besser mit Hogan und Edelman und eben Gordon outside, weil ich fand es schon überraschend, dass sie Dorsett nicht ab und zu mit reingebracht haben.
3 Snaps hat er gespielt. Ja, es ist schwer zu sagen. Ich glaube, Hogan ist einfach, das ist Trust-Level einfach noch höher. Ich glaube, Dorsett hat deutlich höhere physikalische Fähigkeiten, aber Hoax ist, der ist halt einfach
always open.
Der hat's, Ja, 7-Eleven, ne? Always open. Der ist einfach schon länger dabei, der hat das Playbook mehr drin, ne? Ich glaube, das ist der Grund.
Ja, und 4 von 4, 78 genau. Yards.
Mhm, definitiv. Auch mal wieder gutes Spiel von ihm, ne? Ich glaube, eine wichtige Third-Down-Conversion ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, wobei da auch Jules auch ein Level tiefer frei gewesen wäre, aber gut, ne? Er hat ihn gefangen und das ist das Wichtige. Gibt nicht so viel zu mäkeln an der Offense.
Nee.
Vielleicht das komische Play von Tom Brady, wo er so ein bisschen rumgeirrt ist und dann der Strip-Sack passiert ist, das war irgendwie sehr ungewöhnlich, ne?
Ja, sehr ungewöhnlich, vor allen Dingen immer wenn die Chiefs 3 Leute gerusht haben, hat Brady die größten Probleme gehabt. Eigentlich eine Sache, die Brady eigentlich gerne auseinander nimmt, wenn ein Team sagt, okay, wir rushen nur 3. Naja.
Ja. Aber schlussendlich geht es am Ende nur darum, dass gewonnen wird. Und ich habe mich auch sehr darüber gefreut, dass das Laufgame am Start war. Denn das Laufgame der Patriots, ne, du weißt ja, ich bin ja nicht der Riesenfan vom Laufspiel, aber das hat Bill Belichick jetzt selber auch nochmal gesagt, dass das Laufspiel hilft natürlich dem Play-Action-Game und das Play-Action-Game natürlich wiederum dem Laufspiel. Wenn das Laufspiel komplementär ist, bin ich absolut dafür. Und das ist es bei den Patriots. Und das ist auch wirklich gut. Also ich liebe das, wenn du im First Down einen 6-Yard-Lauf hinkriegst. Das ist ein Traum.
Ja, klar.
Hast du,
das ist das Beste, was dir passieren kann.
Ja, definitiv. Und das passiert einfach verdammt häufig, ne? Das ist richtig Luxus gerade. Nun darf man aber auch nicht vergessen, dass die Kansas City Defense kein Benchmark-Level hat, ne? Also da sollte man jetzt nicht von ausgehen, dass es so weitergeht. Aber in den letzten Wochen ist das Laufspiel ganz okay gewesen. Und ja, wer weiß, also das ist nicht verkehrt.
Also wenn sagen wir mal, wenn Sonny Michel jetzt auch gegen die Bears, gegen die Defense ein 100-Yard-Spiel nochmal holt, ohne dass er jetzt dafür 40 Anläufe braucht, sondern auch wieder um die 20, dann kann man wirklich nur den Hut ziehen vor Sonny Michel und vor allen Dingen auch, dass sie ihn dann geholt haben in der ersten Runde, weil das, was er da macht, ist absolut großartig.
Definitiv. Das ist natürlich, sieht so aus, als wenn die Patriots glücklich werden, denn Khalil Mack hat sich Knöchel, glaube ich, verletzt, ne?
Ja.
So wie ich das mitbekommen habe, hat er das im Spiel gemacht und im Nachhinein wurde gesagt, das war ein Fehler, dass er noch überhaupt noch weitergespielt hat. Es könnte gut sein, dass er ausfällt. Das wäre sehr angenehm für die Offensive Line und für das Laufspiel natürlich auch.
Mhm.
Muss man mal gucken. Ansonsten sollten die Bears, das ist doch so ein bisschen eine Wundertüte, ne? Ich weiß es nicht, aber es ist ein Spiel, das die Patriots hoffentlich gewinnen.
Ja, ich gehe davon aus.
Ja, ich eigentlich auch. Ich eigentlich auch. Ich eigentlich auch. Okay, genau, ich habe mir ein bisschen zur Aufgabe gemacht, mal ein bisschen Gronk gegen Kelce mir anzuschauen.
Ja.
Ich habe Kelce mir noch nie so genau angeschaut, wie jetzt wirklich in einem Game-Film.
Und? Der sieht besser aus.
Kurzes Film. Das ist eine Geschmacksfrage. ich finde beide, die wirken beide so ein bisschen wie so Holzköpfe irgendwie. So, irgendwie, naja. Meatheads, wie man so schön sagt, ne?
Mhm.
Das ist einfach, du kannst die beiden überhaupt nicht vergleichen, ne? Das ist ein Witz. Also, es ist eigentlich ein Witz, dass Kelce Tight End genannt wird, ne?
Ja, ist kein Tight End. Das ist ein groß gewachsener Receiver und das sieht man auch, wenn in der meisten Zeit, in der er bei Kansas City aufgestellt wird, wird er als Receiver genutzt. Seine Receptions, die er hat, hat er eigentlich in Receiver-Routen und er blockt halt nicht und er kann es auch nicht.
Genau, er blockt nicht, er kann es nicht, er hat auch keinen Bock drauf. Also man sieht ihm das wirklich immer an, dass er, wenn er blockt, immer nur ganz kurz und dreht sich um und trottet weg. Also das ist... Ja, man kann ihn nicht wirklich Tight End nennen. Also natürlich gehört er zu der Klasse Tight End. Das ist so ein bisschen wie
Jimmy Graham.
Genau, Jimmy Graham, der so das Musterbeispiel dafür ist von so einem
Hybriden.
Ne? Doesn't like smoke, ne?
Ja.
Das war doch, hat doch Michael Kendrick in Hard Knocks so über Zach Ertz war das, glaube ich, gesagt, ne? Ja, also der mag den Kontakt nicht gerne. Nee, kann man nicht vergleichen. Was nicht heißt, dass Kelce ein schlechter Tight End ist, das auf keinen Fall. Aber er ist halt nur nicht der Oldschool-Tight End. Und das ist halt eben Gronk, der wirklich in der ersten Hälfte unheimlich viel geblockt hat und auch sehr, sehr gut geblockt hat, auch bei dem Touchdown-Lauf von Michel. Der ging ja auch in seine Richtung und da hat er das Loch auch vielleicht nicht riesig aufgemacht, aber er hat es aufgemacht. Und dann kam Michel gefolgt von, beziehungsweise geführt von unserem Fullback Devlin.
Ja.
Also insofern kann man nicht so vergleichen. Und wenn ihr dann mal
gute
wieder
alte Double-Team.
Genau, wenn dann mal irgendjemand zu euch ankommt und sagt, so, Kelce ist viel besser als Gordon, dann könnt ihr sagen, ja gut, aber es ist ungefähr so, als wenn du Äpfel mit Bieren vergleichst.
Ja, Travis Kelce hat ja auch, hatte auch eigentlich keinen guten Abend, ne? Also 9 Targets, nur 5 Receptions, 61 Yards, 12,2 im Average, kein Touchdown. Und Gronk, der im Grunde genommen, ja, 4 Targets nur hatte, 3 Receptions, 97 Yards, 32,2. Und dann auch gezeigt hat, eben mit seinem Stiff-Arm, den, die Kraft, die er ausstrahlt, und vor allen Dingen auch, dass er den ganzen Tag oder den ganzen Abend über sich in der Line aufgerieben hat, da sehr, sehr viel Energie verpufft hat und dann quasi im vierten Viertel, dann, wenn es drauf ankam, wirklich diese beiden von den 97 Yards, glaube ich, in 2 Spielzügen über 70 Yards für die Patriots rausgezogen hat. Das ist natürlich großartig.
Ja, da muss man auch das Playcalling wirklich mal positiv nennen, ne? Das war wirklich, ja, also gerade der lange Lauf, ja, ein Traum, hätte kaum besser sein können, ne? Dass du dann wirklich Trent Brown quasi auf den, was, ein Cornerback oder ein Safety?
Ich glaube, es war ein Safety.
Ja, auf jeden Fall auf den Defensive Back, dass du den direkt aus der Line quasi rausblocken kannst und Gronk dann quasi untouched in den Release reinkommt und dann ist er halt völlig offen. Und dann kriegt halt ein Defensive Back den auch nicht mehr down, ne? Das ist dann einfach der Größenunterschied aus dem vollen Lauf. So ähnliches Mismatch, wie wenn Calvin Neu irgendwie 3-4 Mal an Hunt und dann Hill vorbeifliegt und die nicht getackelt bekommt. Das ist halt eine Sache, die muss er halt vielleicht einmal von 5 Malen schaffen, aber nicht jedes Mal.
Oder wenn Hightower Fullspeed in den Safety, Center reinrennt?
Ja, das ist, mit dem Kopf gegen die Wand, ne?
Jungs, geht ihr in die Pass-Coverage? Ich renne voll rein und versuche zu blitzen. Okay, Hightower, renn rein. Bumm. Oh, ich bin stecken geblieben.
Ja, Hashtag Pocket Collapsing, ne?
Ja.
Nein, aber, ja, das wären jetzt, glaube ich, erstmal so meine Sachen, die ich über das Spiel sagen würde. Ich hätte noch vielleicht noch eine lustige Situation, kannst du dich noch daran erinnern, als Patterson den, war das ein Jet Sweep? Ich glaube, es war ein Jet Sweep und dann hat er den Ball, nachdem er quasi out of bounds gegangen ist, dann wollte er noch ein bisschen Stress machen und hat dann den Ball ganz, ganz abfällig an Scandrick übergeben. Kannst du dich daran erinnern?
Nee.
Das fand ich unheimlich lustig. Und Scanwick stand dann so, was soll ich jetzt mit dem Ball machen? Und war irgendwie ziemlich perplex, weil normalerweise gibt man den Ball ja immer irgendwie an den Ref ab oder lässt ihn auf den Boden droppen, ne?
Ja.
Und Patterson hat ihm dann wirklich hingegeben. Das war eine ganz lustige Szene. War noch relativ am Anfang. Also das fand ich ganz lustig.
Ja.
Ja, generell gutes, doch eine gute Defensive-Leistung insgesamt irgendwie. Aber halt irgendwie mit dem Sternchen, das an dem, was man erwarten konnte.
Ja, absolut. Ich glaube, die Run-Defense war okay, muss man sagen, auch wenn Kansas City natürlich dann das Laufspiel auch größtenteils eingestellt hat für sich. Aber man muss es halt immer weiterhin spielen. Man kann es nie aufgeben gegen Kansas City. Du musst immer für den Trickspielzug, für den End-Around, Jet-Sweep, was auch immer, für einen kurzen Pass, Screen-Pass, musst du immer wachsam sein und musst quasi mit deiner Run-Defense auch dagegen halten können. Das haben sie gut gemacht. Das gibt mir auch Hoffnung für das Spiel gegen die Bears, die natürlich auch aufgrund ihrer, die im Grunde genommen ja eine gleiche Offense fahren, auch aufgrund der Tatsache, dass Matt Nagy ja ein Schüler ist von Andy Reid. Und das Gleiche
aus dem Weed-Baum kommt quasi.
Genau, und da das Gleiche installiert hat. Und das gibt mir Hoffnung auf jeden Fall auch gegen die Bears, dass sie da gut dagegen halten können.
Ja, ich gehe auch tatsächlich davon aus, dass die Patriots das Spiel gegen die Bears gewinnen. Wäre sehr enttäuscht, wenn sie es nicht tun. Aber es ist nicht so einfach, das darf man natürlich auch nicht vergessen, on the road immer. So ein bisschen die Frage, was mit Mac halt auch ist, dann. Das wird sicherlich auch einen großen Einfluss drauf haben, denn Strip-Sacks sind selten gut.
Das stimmt, ja.
Okay, Flash Gordon haben wir, Gronk One Blocking haben wir. Ah ja, Tubby Kill und das Bier.
Ah ja, das keine schöne Story.
Ja, irgendwie. Aber irgendwie halt auch nicht so besonders, ne? Das ist so ein bisschen die Sache. Also ich, zur kurzen Erklärung, ein Fan hat Tyreek Hill mit Bier bespritzt quasi. Der hat aus einer gewissen Entfernung seinen Bierbecher so auf ihn geschüttelt. So. Ja, nicht geworfen. Also er hat nur das Bier, glaube ich, abgeworfen.
Ja,
oder?
Also das Bier rausgeworfen, wenn du so willst. Genau. War das nach dem, das war nach dem Go-Ahead, nee, nach dem Touchdown 45-40, ne?
Genau, ja, genau da, ja. Kurz vor Ende. Wurde dann offiziell von den Patriots uneingeladen. Wir haben halt so einen offiziellen Letter of Disinvitation geschickt. Ja, so ein bisschen dem PR-Nightmare so aus dem Weg gegangen, so kann man das, glaube ich, nennen, ne?
Ja, also es wurde dann auch, glaube ich, an die örtliche Polizei natürlich übergeben, das ganze Thema.
Genau, Tyreek Hill und Duo Rosenhaus, sein Agent, wollen halt, wollten das rechtlich weiterverfolgen. Was ich in dem Moment tatsächlich ein bisschen übertrieben finde. Denn sowas kommt tatsächlich relativ häufig vor. Ich kann mich, glaube ich, grob an eine Geschichte erinnern, wo Andrews von einem Jahr, glaube ich, mit Bier überschüttet wurde.
War nicht auch letzte Saison dieser, war das nicht zwischen Seattle und Jacksonville, wo es da diese richtige Randale von den Fans gab, die dann auch irgendwie...
Ja, aber das waren rassistische Kommentare gegen Ngakoue, okay, glaube ich, ne? Oder?
Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall der Fan wurde identifiziert, er wurde ausgeladen und zwar für immer aus dem Stadion. Das heißt, der darf keine Patriots-Spiele mehr gucken, darf keine New England Revolution-Spiele mehr angucken, falls er Fußballfan ist.
Das ist natürlich sehr tragisch.
Er darf keinen Monster Truck mehr angucken im Gillette Stadium.
Und auch nicht Taylor Swift, ne?
Genau.
Das hört sich an schon.
Das darf er alles.
Wobei, ich hab gehört, dass es möglich ist, mit einem Online-Kurs quasi so eine Redemption-Route einzuschlagen. Ich weiß aber nicht genau, wie das funktioniert. Also ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, da wieder von zurück.
Online-Kurs für Massholes. Also die Boston-Fans, die fallen da gerne mal ein bisschen auf. Man sagt das auch in Amerika immer häufiger, dass das nicht unbedingt die besten Fans sind, weil sie A, nicht verlieren können und B, irgendwie immer ein bisschen zu sehr über die Stränge schlagen. Das teilen sie sich aber, glaube ich, auch mit den Fans aus Philadelphia, die von sich gerne behaupten, dass sie die wildesten und wüstesten sind.
Ich glaube, die sind schlimmer. Von dem, was ich so höre halt, ne?
Also zumindest hatten sie ja keinen Grund. Also ich meine, allen war klar im Stadion, dass Bill Belichick den Touchdown zugelassen hat, extra
damit.
Ich glaube,
Tyreek Hill ist ein ziemliches Arschloch.
Ja, das gut, das würde ich jetzt mal nicht sagen.
Der hat wirklich getaunt. Ja,
und? Aber also, trotzdem, also gut, das passiert doch jedes Mal im Stadion. Also zu sagen, dass er
nicht auf dem Level. So.
Ja, ich weiß nicht. Also das finde ich okay, wenn man gegen die Fans Taunting macht. Also ist jetzt nicht auch nicht so.
Ja, ich finde es, das finde ich auch nicht unbedingt verwerflich, aber du weißt auch nicht, was er gesagt hat oder so. Ne?
Ja, gut, das weiß man nicht. Aber gehe ich jetzt mal nicht
bei
davon Tyreek aus,
Hill?
Dass es super schlimm war.
Also Tyreek Hill ist ein ziemlich ätzender Mensch. Das ist nicht mehr die Geschichte, dass er, wie war das? Er hat seine Freundin, als er noch im College, seine schwangere Freundin in den Bauch geschlagen, gewürgt und die Lippe blutig geschlagen und hat sich danach vor Gericht sogar schuldig befunden. Also das ist noch nicht mal dieses berühmte Alleged, sondern er hat es wirklich gemacht. Ne?
Das war mir nicht bekannt. Dann
ja, also Tyreek Hill ist, deswegen ist sein Draft auch so extrem gedroppt. Ne? Also der hat, glaube ich, einige Character-Concerns und ja, also aktuell in der NFL ist mir nicht so viel bekannt, aber ich gehe halt davon aus, dass er ziemlich loose ist. Man sieht ja auch immer, wenn diese aggressiven Victory-Zeichen, wenn er wegläuft und so, der ist ja nicht einer von der Sorte, der dann still genießt, sagen wir es mal.
Absolut.
So.
Nee, dann gebe ich dir natürlich recht. Das hatte ich jetzt so nicht auf dem Schirm. Aber trotzdem, als Boston-Fan kann man an dem Abend ja nur happy sein. Also die Patriots haben die Chance, das Spiel zu gewinnen.
Ja.
Die Red Sox haben davor das Spiel gewonnen. Also, was will man mehr?
Nee, das stimmt. Also ich will auch nicht sagen, dass es okay war, das Bier über ihn zu kippen. Ich finde den Medienausmaß, den das Ganze dann wieder genommen hat, den fand ich wieder so extrem übertrieben. Hm. So, dass der Typ halt Stadionverbot bekommt, das finde ich jetzt auch nicht übertrieben. Also es sollte jedem klar sein, dass man das nicht macht und dass man da Repercussions erwarten kann. Aber dass das halt schon wieder so gedreht wird, dass Patriots-Fans irgendwie nicht verlieren können und so, das nervt mich einfach wieder. Dass es immer wieder derselbe Scheiß ist.
Hm. Ja.
Und ich kann sehr gut verlieren. Nur du. Ja. Scherz beiseite. Nee, gut, wenn wir die Medienzirkus das dazu nutzen, um dann auf den anderen Medienzirkus mal wieder rüberzugehen, der vielleicht ein größerer werden könnte in den nächsten Wochen.
Ja, können wir gerne machen.
Da mach du doch mal bitte die Einleitung zu, denn ich habe da nicht so viele Informationen zu wie du.
Und zwar gibt es ein, wobei unterbrich mich, wenn ich was Falsches sage, Christian. Es gibt ein Podcast-Netzwerk und auch ich glaube auch Fernsehserien, whatever, Medium, Spotlight Investigators, also ein
das ist eine Spezialredaktion des Boston Globes. Da gibt es auch den Film von. Die machen immer so.
Ach,
so davon
Feature ist das, von dem Film?
Ja, von Boston, also nicht von dem Film,
ja,
also der Film ist davon.
Genau, das ist ja auf wahrer Begebenheit beruht, ja, genau, Spotlight,
genau.
Dieses
so,
Investigativjournalisten-Gruppe.
Genau.
Die sich,
also wenn jetzt quasi die Zeit oder so als große Wochenzeitung irgendwie 3 oder 4 Redakteure angestellt hätte, die sich ihre Themen selber raussuchen könnten und sich auch mal 2, 3 Monate Recherchezeit nehmen könnten und sich nur damit beschäftigen, um dann einen so einen Feature-Bericht zu bringen.
Ah, okay.
Dann, das ist Spotlight.
Ich habe es nicht direkt damit verbunden, weil ich erst was über den Podcast dazu gehört hatte und der heißt nämlich Gladiator Podcast, für alle, die es dann hören möchten. Gladiator Podcast kann man finden bei iTunes beispielsweise und abonnieren. Aber abonniert lieber uns. Und dann gibt es noch den, da habe ich das auch zuerst nämlich gesehen, schon letzte Woche ESPN. Und deswegen hatte ich das nicht direkt mit Boston, dem Boston Globe in Verbindung gesetzt. Aber auf jeden Fall, genau, diese Investigativgruppe von Journalisten hat ein Special gemacht, produziert, geschrieben und dann eben gibt es auch Podcast-Episoden dazu über Aaron Hernandez. Aaron Hernandez, wie ihr alle wisst, der Thailand, der sich das Leben genommen hat im Gefängnis, nachdem er für Mord zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Und in diesem Spotlight, wenn man so will, geht es um seine Geschichte, seine Jugend, die schwierige Jugend in Bristol, dann seine ja auch sehr, sehr schwierige und sehr teilweise auch sehr dunkle Vergangenheit in Florida am College, wo er quasi mit Tim Tebow und anderen unterwegs war und die Stories, die nach und nach, als er dann auch schon im Gefängnis war, dann auch rausgekommen sind über seine Zeit im College und dann eben seine Zeit bei den Patriots mit unter anderem einigen interessanten Anmerkungen von ehemaligen Mitspielern. Und genau, man möchte natürlich gerne so ein bisschen in diesem Spotlight raussuchen, dass die Patriots mehr gewusst haben, als sie zugeben, über den, vor allen Dingen über den, die Wesensveränderung von Aaron Hernandez und seinen mentalen Zustand.
Ja, das ist, da läuft das Ganze so ein bisschen darauf hinaus, dass den Patriots vorgeworfen wird, nicht genug getan zu haben, obwohl sie hätten mehr tun können oder müssen vielleicht sogar. Das ist das, was ich meine mit, es wird schon wieder so eine Medienkampagne gefahren und ich habe jetzt irgendwie gesehen, es gibt auch irgendwie ein Buch dazu mit demselben Thema, es heißt Making of a Murderer oder so, habe ich das Fenster noch offen?
Ja, Making a Murderer.
All American Murder heißt das Buch. The Rise and Fall of Aaron Hernandez. Naja, ich weiß nicht, ob das damit auch direkt zusammenhängt, ich vermute mal schon, kann es aber nicht genau sagen. Was am Ende bei rauskommt, ist schwierig, ne? Also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Patriots wirklich absichtlich zu wenig gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sie irgendwie was unterschätzt haben. Es wurde auch davon berichtet, dass Aaron Hernandez wohl zu Bill Belichick gegangen ist und gebeten hat, dass er getradet wird an die West Coast, weil da, wo die Gangs nicht aktiv sind, vor der er Probleme hatte oder so, so wirkte das, ne? Und weil er irgendwie Angst hat, dass seine Freundin und sein Kind irgendwie unter Bedrohung stehen. Und Belichick hat das verneint. Gut, das wundert mich jetzt erstmal nicht, denn, na, also einfach so sagen, nach einem Trade fragen bei so einem großen Asset, das macht man nicht einfach mal so. Er hat ihn dann wohl an den Security Dude von den Patriots verwiesen und das hat er dann aber abgelehnt, weil wahrscheinlich dann irgendwie illegale Sachen mit dabei sind und das wird dann wahrscheinlich auch schwierig für ihn werden und so. Und dann gibt es irgendwie so ein paar Geschichten, dass irgendwie er auf eine Party eingeladen wurde und auf einmal waren dann die Feds da, also irgendwie das FBI oder so und er dann gesagt hat, so keine Sorge, die haben nichts gegen mich in der Hand, was nur Sachen sind, die man sich nicht unbedingt wünscht von einem Spieler, außer von einem Teamkameraden, die einem dann sagt, ne?
Ja.
Da wird man eher sagen, keine Sorge, es geht nicht um mich. Nicht keine Sorge, die haben nichts gegen mich in der Hand. Naja, aber wir werden sehen, was da weiter rauskommt. Nach wie vor ist diese ganze Aaron Hernandez-Geschichte eine unheimlich tragische und ich habe echt das Gefühl, dass der da zumindest zu einem Teil ein Spielball war in vielen Händen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er echt relatives Opfer war. Aber es ist schwierig, denn ich weiß auch nicht genug.
Ja, das ist die Frage. Also mag sein, auf der anderen Seite ist er natürlich auch, hat er natürlich es nie leicht gehabt im Leben, aber trotz allem war er auch für große Teile eben selbst verantwortlich. Er hatte auch die Möglichkeiten, sich helfen zu lassen. Er war in einer ganz anderen Situation als viele andere, die mit Drogensucht und dementsprechenden psychischen Problemen zu kämpfen hatten, hatte er alle Mittel, die es gibt, um sich auch helfen zu lassen. Er war in einer sehr, sehr guten Position als Starspieler in der NFL, als gut verdienender Spieler in der NFL. Was eben jetzt ganz interessant ist, was eben rauskommt in den Artikeln als auch in dem Podcast, sind eben die Sachen, dass Brady angeblich versucht hat, ihn so ein bisschen zu schützen, Aaron Hernandez, im Sinne von versucht hat, sich ihm so ein bisschen seine Hand über ihn zu halten, versucht hat, ihn so ein bisschen zu begleiten. Und Brady soll wohl mal zu Tim Tebow gesagt haben, du, ich versuche auf ihn aufzupassen, aber es ist echt nicht leicht. Dann Dane Fletcher, wusstest du, dass das angeblich der beste Freund war von Aaron Hernandez? War mir auch nicht bekannt.
Nee.
Der hat dann auch gesagt,
kam der auch aus Florida von den Gators, oder?
Nee, ich glaube nicht.
Wahrscheinlich von Rutgers, ne?
Der hat wohl dann Stories jetzt erzählt, wo ich mich dann auch frage, da hätte er eigentlich auch mal einschreiten müssen oder beziehungsweise auch mal die Patriots einschalten müssen, denn er meinte, er hat mehrmals Aaron Hernandez während seiner Zeit bei den Patriots in dessen Apartment in Boston abgesetzt, wo Aaron Hernandez Waffen und Drogen gehortet hätte. Er hat mehrfach mitbekommen, dass er mit Gangs in Probleme gekommen ist. Er hat mehrfach mitbekommen, dass er von Polizeidetectives angehalten und interviewt wurde. Er hat mehrfach mitbekommen, dass Aaron Hernandez in ernsthaften Schwierigkeiten war und er hat ihn als bipolar beschrieben. Also wenn er sein bester Freund war und Teamkollege, dann muss ich mir die Frage stellen, warum hat er nicht mal eingegriffen, Dane Fletcher? Jetzt profiliert er sich so ein bisschen, indem er diese ganzen Stories preisgibt und eben sagt, das hätten auch die anderen bei den Patriots mitbekommen müssen. Ist so ein bisschen schwierig.
Ja, das ist halt die Frage, wie es wirklich ist. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen Klischee-Denken, was ich jetzt in dem Moment habe, aber es klingt für mich so ein bisschen so, als wenn er früh in diese Gang-Geschichte reingekommen wäre, ne? Und wenn du dann halt quasi in dieser Highschool-Sache da schon drin bist, dann kommst du da auch nicht mehr so einfach raus, weil du dann teilweise selber vielleicht auch illegalen Scheiß gemacht hast, ne?
Ja klar, das hatte er ja auch. Er hatte ja seit dem College im Grunde genommen diese Probleme. Da gab es ja mehrere Vorfälle. Von dem, ja,
gut, wenn
man
sich
jetzt
im College
weiß.
Entwickelt hat, dann ist es natürlich schwer zu verteidigen. Denn im College sollte er, da ist er halt zumindest so, dass er nicht angewiesen ist auf irgendwie Kohle und die darüber zu gewinnen, ne? Jein.
Nee, er verdient ja nichts im College. Also
aber Kost und Logis und so weiter, ne? Das ist halt, also, du struggles halt nicht ums Überleben, sagen wir es mal so. Das meine ich.
Du willst vielleicht deiner Family oder so was geben oder du willst anderen Leuten was geben. Also du willst vielleicht eine Drogensucht irgendwie finanzieren.
Das ist halt die Sache, wie gesagt, wenn das halt vorher, aber es ist schwierig und ich glaube auch nicht, dass es am Ende irgendwo zweifelsfrei wird klärbar sein können, denn es wirkt für mich so ein bisschen Sensationsjournalismus, wobei dieses Spotlight-Team eigentlich auch gute Arbeit macht. Na, ich weiß es nicht. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommt. Das Ganze ist auch noch sehr frisch. Also wir spekulieren da sehr viel gerade.
Genau.
Also, nimmt
aber man kann sich ganz gut durchlesen und auch anhören. Kostenlos größtenteils. Ansonsten ist das nicht alles. Muss man ein bisschen gucken. Ist immer da so leicht kostenlos zu erreichen. Da gibt es dann häufig mal so ein, wie nennt man diese Walls, gegen die man dann stößt?
Paywall,
genau.
Oder? Ja.
Ja, ich glaube schon. Gibt es ja immer häufiger, habe ich gehört, Christian.
Ja, und in der Tat. The Athletic und was gibt's noch hier? Boston Sports Journal. Ne?
Stimmt. Ich wollte mich eigentlich letztens auch überwinden zu einer Paywall.
Zu welcher?
Die mit Joe Curry und
Ach, ja.
Ciao.
Wie ist er? Nicht kennen, sondern irgendwas mit CA so?
Football, irgendwas. Naja, ich lasse es euch wissen, wenn es mir wieder einfällt.
Ja, es ist so schwierig. Es gibt so viele gute Coverage und ich weiß es auch nicht. Clayton.
Genau. Aber der ist auch Clayton. Wirklich, die sind auch wirklich, der hat auch ein sehr, sehr gutes Team.
Ja, wobei ich den Joe Curry, ich finde, der könnte es besser machen. Also ich finde nicht, dass er schlecht macht, aber ich finde, er könnte es eigentlich relativ einfach deutlich besser machen. Das stört mich mal. Also ich finde, der redet manchmal zu viel drum, heiß und breit drum.
Ist ein cooler Typ.
Kann sein. Habt ihr noch nie reden hören.
Okay.
Hier können wir vielleicht auch mal eine Kategorie machen. Welche amerikanischen Journalisten, Sportjournalisten sind es wert, eure Zeit in Anspruch zu nehmen?
Ja, absolut. Stephen A. Smith, Max Kellerman,
Joe Buck, Troy Aikman. Die besser nicht. Am besten gar nicht erst gucken. Das ist auch immer so eine Sache. Also diese Videos, ich gucke mir die meistens gar nicht erst an, weil ich mir denke, so ist doch egal. Das ist halt übertrieben plus, übertrieben minus. Kann ich mir auch vorstellen. Danach ist man auch nicht sicherer, was wahr ist.
Melly-Check.
Genau. ja, wollen wir nochmal kurz einen Ausblick auf die Bears, haben wir eigentlich schon gehabt, ne?
Haben wir gehabt. So.
Haben wir gehabt. Trade Deadline rückt näher am 30. Oktober um 16 Uhr amerikanischer Zeit oder, nee, um 14 Uhr? 14 Uhr, nee, 16 Uhr glaube ich, 16 Uhr, 22 Uhr oder bei uns, ne? Ja. Beziehungsweise Zeitumstellung könnte da schon gewesen sein, ne?
Ist also, dann schon gewesen, ja.
Also dann haben wir wieder eine Woche lang nur 5 Stunden Verzug. Mit der Eastern Time. Ja, erwartest du da was?
Naja, ich bin mir nur nicht sicher. Buchanan von den Cardinals ist eine Option, die ich noch nicht ausschließen würde.
Wäre interessant, ne? Aber ja. Die Frage ist, was hält Belichick von ihm?
Ich weiß
nicht. Ich erwarte eigentlich schon was, denn ich finde, es fehlt echt unheimlich in der Tiefe. Hm. Also, die Offensive ist super, aber selbst wenn jemand wie Michel für ein Spiel ausfällt, ne? Ist die Kacke am Dampfen. Barner hat gespielt, aber auch relativ kurz und das war auch sehr merkwürdig. Ich glaube, der hat nur 3 Snaps oder so gespielt.
Ja, 3 in Folge und dann ist er rausgekommen wieder.
Ja, also habe ich überhaupt nicht verstanden, was das sollte. Ich meine, okay, hat ja funktioniert, ne? Aber okay. Also Running Back, die Tiefe fehlt. Ist halt die Frage, kann Burkett noch zurückkommen oder ist das so eine Season-Ending-Geschichte? Da hat man bis jetzt noch nicht wirklich was gehört. Cornerback erwarte ich jetzt eher weniger was, denn Duke Dawson ist auch in der Lage zurückzukommen. Der könnte jetzt sogar anfangen zu trainieren, ne? Ja. Nach Woche 6 habe ich aber noch nichts von gehört, dass es getan hat. Also der wäre tendenziell in der Lage zurückzukommen. Aber Linebacker-mäßig ist halt echt so eine Sache, wo ich schon denke, da müsste noch was passieren.
Absolut.
Und ja gut, Wide Receiver, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwie was ertradet wird, denn da jetzt noch irgendwie in das Playbook reinzukommen, das halte ich für schwierig. Das Bryant ist noch verfügbar. Immer noch.
Nee, danke.
Ich glaube, den will keiner haben.
Nee, den will keiner haben.
Irgendwie schon erstaunlich, ne? Denn ja, Veteran Minimum, ja, okay, ich glaube, der will mehr haben als das Veteran Minimum und das ist das Problem, ne?
Ja. Und es soll jetzt auch einige Probleme haben, persönlicher Natur, von daher wird es nicht unbedingt leichter für ihn.
Was sind für welche?
Depression, Anxiety, das. Einige Sachen, ja.
Okay. Ja, ansonsten, ich glaube schon, dass bei den Patriots noch irgendeine Art von Trade vonstatten gehen wird. Dafür ist Bill Belichick einfach zu sehr tradable, ne? Also das ist so einfach so eine Sache.
Ja, ich denke auch. Aber ich bin mal gespannt. Also Buchanan wäre eine schöne Sache. Ansonsten Linebacker, vielleicht irgendjemanden out of the dark, den wir jetzt noch nicht sehen, der in zweiter, dritter Position sitzt im Depth-Chart von einem anderen Team, den man vielleicht für einen 5-6-Runden-Pick billig holen kann. Denn Buchanan wird wahrscheinlich ein bisschen mehr kosten. Aber mal schauen.
Das ist halt so die Frage, wie viel, das ist jetzt in seinem dritten Jahr, ne? Das ist natürlich auch noch sehr günstig dann quasi auf dem Cap.
Ehemaliger First Rounder.
Ja. Was mit Carl Joseph von den Raiders als Safety?
Nee.
Meinst du nicht?
Also ein Safety brauchen wir A nicht und B, Carl Joseph ist auch nicht so gut.
Ja, das ist natürlich das Problem. Der McCourty hat, also Devin, D-Mac, fällt halt vermehrt negativ auf. Ne?
Hat halt einen super Speed, ne? Immer noch. Hat er wirklich, also
ja,
hat er den Return gesaved.
Aber ist halt wie so ein D-Zug, ne? Da braucht halt im Moment, dass er nicht wieder reicht.
Wenn er in Fahrt kommt, du, dann läuft er dir aber davon. Ne?
Oder wie so ein 40-Tonner. So.
Ach ja.
Und wenn er zurücksetzt, dann geht man dieses Gepiepel so.
Hast du eigentlich mal den Podcast von ihm und J-Mac angehört?
Die haben einen Podcast?
Die haben einen Podcast zusammen, ja.
Ist die Mama auch dabei mit ihren doppelten
Tonnen? Nee.
Ah.
Nur die beiden.
Nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nee, habe ich noch nicht gehört.
Ja. Hatten schon wichtige Gäste, so ehemalige Patriot-Spieler.
Ah, ja gut, das ist natürlich interessant. Nee, ist auch, nicht. Auch Hernandez? Na, das ist schwierig, ne? Okay, ja, ich glaube, dann haben wir es soweit, oder?
Okay, ja, haben wir soweit.
Dann bleibt mir nur euch übrig, euch eine schöne Restwoche zu wünschen und ein schönes Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears, beziehungsweise in Chicago. Und ja, wir werden dann euch nächste Woche Mittwoch aller Voraussicht nach wieder beglücken. Bis dahin, ciao!